Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herz bellt, das Interview. Natürlich hoffen wir, dass unsere Hunde ihr Leben lang gesund sind und ein Tierarztbesuch eigentlich nie notwendig ist. Aber wir wissen, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Man selber ist nervös. Diese Nervosität überträgt sich natürlich auch auf deinen Hund. Und die Grundstimmung ist alles andere als entspannt. Wie du aber zukünftig deinem Vierbeiner helfen kannst, einen Tierarztbesuch entspannter und ruhiger zu erleben, ihn unterstützen kannst, was du tun kannst, damit es euch beiden tatsächlich gut geht. Denn wenn es dir gut geht und du entspannt bist, überträgt sich das natürlich auch auf deinen Hund. Das alles und noch viel mehr erfährst du heute in diesem Interview mit der lieben Nicole Stein rund um das Thema Medical Training. Aber bevor es losgeht, Nicole, stell dich doch bitte einmal unseren Zuschauern vor.
Hallo, ich bin Nicole Stein, ich bin Tierärztin, habe die Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie und beschäftige mich in meiner Praxis, ich sag mal, fast ausschließlich mit Verhalten. Es gibt noch ein paar andere Rubriken, die ich abdecke, aber mein Schwerpunkt ist wirklich Verhaltenstherapie. Daneben habe ich eine Hundeschule und mache im Prinzip Hundetrainerausbildung auch und habe mich die letzten Jahre ganz viel mit Training beschäftigt und habe dann eben die Kombination Tierarzttraining. Da bin ich so ein bisschen dann eben aufs Medical Training gekommen. Das hat immer mich schon interessiert, aber das ist jetzt in letzter Zeit wirklich mein Schwerpunkt, dass ich zum einen Hundehalter helfe, beziehungsweise Tierhaltern, also nicht nur Hunde, sondern eben auch Katzen. Geringer Anteil an Pferden, aber Schwerpunkt ist eben, sind die Hunde, dass ich denen helfe, wenn sie ein Thema mit dem Tierarztbesuch haben oder aber auch so Sachen wie Hundefriseur oder zu Hause eine Zecke wegmachen. Also all diese Dinge, jetzt nicht nur Tierarzt an sich, also alles, was Behandlung oder Manipulationen angeht. Und bilde Hundetrainer aus, dass die eben auch wieder Hundehaltern helfen können mit ihren Hunden.
Also das heißt, sowohl ich als Hundehalter kann bei dir einen Kurs zum Thema Medical Training belegen, als auch ich als Trainer kann bei dir einen Kurs belegen, weil das sind ja tatsächlich zwei Paar Schuhe, ob ich das selber trainiere für meinen Hund oder ob ich das lerne, um es anderen weiterzugeben. Das bietest du beides an und du hast ein super, super, super tolles Stichwort gegeben, nämlich Medical Training ist tatsächlich in den Köpfen als das braucht der Hund beim Tierarztbesuch. Und du hast jetzt gesagt, ja, aber guck mal, wenn dein Hund beispielsweise zum Groomer muss, ne, oder wenn du zu Hause eine Zecke selber wegmachen musst, das heißt, der Bereich ist eigentlich nicht nur der Tierarzt, sondern der Bereich ist, sobald der Hund, wenn ich dich richtig verstanden habe, sobald der Hund irgendwie berührt wird und irgendwas, du hast das nette Wort Manipulation genannt, also sobald ich irgendetwas mit meinem Hund mache, an meinem Hund mache, genau da setzt dieses Medical Training ein, richtig?
Genau. Ja, also für mich ist, ich habe lange gesucht, welchen Begriff nehme ich, als ich diese Kurse entwickelt habe. Und eigentlich passt für mich am besten der Begriff Manipulationstraining, aber das ist irgendwie jetzt kein so netter Begriff. Und da es das Medical Training eben schon auch gibt, habe ich mich dann doch dafür entschieden, den zu nehmen. Aber mir ist immer ganz wichtig, das fängt schon dabei an, zum Beispiel eine Leine an den Hund dran zu machen oder kleine Hunde, die hochgehoben werden oder so. Also alles, was ich mit meinem Hund tue, in irgendeiner Form an ihm, mit ihm, ne, wenn ich, also die meisten Hunde empfinden das meistens als übergriffig, wenn ich sie anfasse, irgendwas an ihnen mache, wenn es nicht darum geht, dass sie gestreichelt werden wollen. Also wenn sie zu uns kommen und wollen kuscheln, kennen wahrscheinlich die meisten, ist das was anderes, als wenn viele sagen mir, wenn ich den Tierarztblick oder den Untersuchungsblick aufsetze. Ne? Ich kriege ganz oft die Rückmeldung, ich kann den überall anfassen, aber sobald ich genauer gucke, ist vorbei. Oder ich nehme die Leine in die Hand und will die Leine dran machen. Die meisten Hunde machen wenigstens eine Ausweichbewegung. Die Ohren nach hinten ducken sich ja ein bisschen. Es gibt auch Hunde, für die ist das überhaupt gar kein Thema. Die freuen sich und bleiben schön stehen. Aber ganz, ganz viele Hunde zeigen uns zumindest mit ein bisschen sich ducken, dass sie sagen, ist mir doch ein bisschen zu viel, zu nah, weil man es vielleicht gar nicht geübt hat.
Das heißt, obwohl es etwas Schönes folgt, der Spaziergang, in der Regel halt, wenn der Hund angeleint wird, kann die Tätigkeit an sich, das Anleihen oder auch vielleicht schon das Geschirr anziehen, dem Hund unangenehm sein. Und da kann ich auch mit dem Medical Training also trainieren, dass der Hund das dann nicht mehr als so unangenehm empfindet. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also im Prinzip sind das so die Sparten alltäglicher Umgang. Also wirklich was mit dem Hund machen, wie Pfoten abwischen oder eben, wie gesagt, Geschirr anziehen, Halsband anziehen, Leine dran machen, Mantel anziehen, was auch immer, den Hund mal irgendwo hochheben oder so. Dann so Sachen wie Pflege zu Hause oder eben auch woanders, also Bürsten, Kämmen, Scheren, Baden, Augen auswischen, all diese Dinge. Bis hin zu kleineren Behandlungen, die zum Beispiel nach dem Tierarzt erfolgen, Augentropfen geben, Wunden versorgen oder sowas. Und dann natürlich eben auch die Tierarztgeschichte. Aber wenn wir jetzt Medical Training nur für den Tierarzt üben, zu Hause aber weiter, ich sage jetzt mal übergriffig, mit dem Hund umgehen und nicht darauf achten, nützt uns das nicht so viel. Ne? Also für mich ist es wichtig, dass auch im Alltag sich was verändert, dass ich merke, wie der Hund mir mit seiner Körpersprache sagt, stopp, ist mir gerade zu viel. Und ich überlege, wie kann ich das über Training so gestalten, dass es für den Hund okay ist.
Also das ist ein super Hinweis, weil es ist, ich muss jetzt fairerweise sagen, auch bei mir natürlich, allein schon durch das Wort Medical, ne, im Kopf, klar, brauche ich beim Tierarztbesuch. Aber nein, du hast das ja jetzt wunderschön aufgezeigt. Ich brauche das eigentlich im normalen Zusammenleben mit meinem Hund. Weil als du jetzt sagtest, Pfoten abputzen, ja klar, ne, das hat man gar nicht so auf dem Schirm, was man eigentlich alles am Hund täglich macht, so. Wir packen den Hund mal an, sage ich mal ganz platt. Und der Hund uns durch seine Körpersprache vielleicht signalisiert, stopp, das hätte ich jetzt gerne anders. Es geht nicht darum, dass das dann nicht gemacht wird, sondern es geht darum, dass man dem Hund verständlich macht, was man vorhat zu tun. Und wenn der Hund dann vielleicht sogar noch die Gelegenheit bekommt und sagt, na ja, anpacken mag ich nicht zum Pfote abputzen, aber du kannst mit mir trainieren, dass ich auf dem Handtuch stehe und dadurch die Pfötchen sauber werden oder so. Es gibt Millionen Möglichkeiten, nur es ist eben de facto so, was mir jetzt tatsächlich auch durch deine Beschreibung aufgegangen ist, das hat nicht nur was mit Tierarzt zu tun. Also Medical Training, selbst wenn der Hund nie zum Tierarzt müsste in seinem Leben, ich würde mich freuen, keine Frage, das braucht man einfach, um mit dem Hund entspannt zusammenzuleben und dem Hund zu kommunizieren, zum Beispiel, ich möchte jetzt dein Pfötchen abputzen, ich ziehe dir das Geschirr an. Irgendeine Interaktion findet hier jetzt statt. Habe ich das so richtig verstanden, Nicole?
Genau, weil wenn wir uns das mal überlegen, ich sage mal, würde der Hund ohne uns Menschen leben oder Hunde untereinander, es wird ja immer so schön gesagt, ja, Hunde untereinander sind ja auch so und so, aber Hunde untereinander tun sowas nicht. Also es zieht keiner dem anderen das Geschirr an, dem Hund ist egal, ob der jetzt dreckige Füße hat oder so. Ne? Also solche Dinge sind für den Hund keine natürlichen Sachen, also ne, keine natürlichen Situationen. Und also geht oft auch gar nicht so darum, dass der Hund das jetzt irgendwie, dass er Angst davor hat. Aber es sind einfach Situationen, die für den Hund fremd sind, die er nicht versteht. Und über das Training und die langsamen Wiederholungen können wir dem Hund praktisch erklären, was wir machen wollen und dass er keine Angst davor haben muss. Das ist, also ich sage den Leuten immer, versucht euch das so vorzustellen, ihr geht nach China oder irgendwas, also in ein Land, wo ihr die Sprache nicht versteht, ja, auch wirklich im Ansatz nicht versteht. Und dann kommt jemand und macht einfach mal. Und vielleicht sind es auch noch eine andere Kultur, ja, man ist völlig überfordert und so etwas ängstigt einen, macht einen unsicher. Wenn dann noch jemand kommt und ich sag mal einen irgendwo hinschubst oder irgendwas mit einem macht. Ja, und wenn aber jemand mir das verständlich macht, um was es geht und ich merke, okay, mir passiert nichts dabei, dann kann ich das auch annehmen. Und das ist das, was wir im Medical Training, ich sag mal, erstmal machen, solange die Tiere keine schlechten Erfahrungen gemacht haben oder Ängste haben, dass wir ihnen einfach über unser Training erklären, so kleinschrittig, wie sie es gut annehmen können, was wir vorhaben, dass sie es verstehen. Und dann ist es oft auch so, dass es für die Hunde kein Problem ist. Schwieriger wird es in dem Bereich, wo Schmerzen eine Rolle spielen oder eben schlechte Erfahrungen oder irgend sowas. Das ist dann nochmal, gehört auch in diesem Bereich, aber ein bisschen schwieriger. Aber ich finde eben gerade, es gehört so für mich zu der Grundausbildung eines Hundes dazu, schon bei den Welpen, dass man das mit denen kleinschrittig übt und so, dass es für sie in Ordnung ist.
Das ist jetzt ein sehr, sehr guter Hinweis. Das greift jetzt zwar ein bisschen was vor, aber ich kann mir vorstellen, das interessiert die Zuschauer natürlich. Der Hund hat Schmerzen oder schlechte Erfahrungen gemacht. Also wir leben zum Beispiel mit Tierschutzhunden zusammen. Ich weiß nichts aus der Vorgeschichte. Die Netti war 3,5, als sie kam, der Pöppi 9 Monate. Trotzdem haben beide eine Vorgeschichte, die mir unbekannt ist. Kann ich denn trotzdem mit denen dieses Training machen? Oder sagst du, naja, Anja, wenn du nicht weißt, was die erlebt haben, dann bringt das Training nichts? Nee, ich denke, das kann man trotzdem machen, oder?
Genau, das kann man mit jedem Hund im Prinzip machen, weil wichtig ist ja immer, das gilt jetzt für Training ja allgemein, ich habe ein Ziel, wo ich hin will, was der Hund lernen soll. Und damit ich weiß, wie ich da hinkomme, brauche ich erstmal den Ausgangspunkt. Na, das ist ja egal, was ich trainiere, Leinenführigkeit, Rückruf oder sonst irgendwas. Und hier ist es im Prinzip eigentlich genau dasselbe. Ich brauche wie beim Navi einen Ausgangspunkt von hier, ne, und ich will, was weiß ich, nach Hamburg fahren. Das ist mein Ziel. Aber wenn ich keinen Ausgangspunkt habe, kann ich die Route nicht bestimmen. Das heißt, wenn ich das Training bestimmen will, muss ich erstmal gucken, von dem, was ich haben möchte, was habe ich davon schon? Und dann fange ich an zu trainieren. Und im Endeffekt, wenn man wirklich immer auf das Tier guckt und kleinschrittig arbeitet und sich das Training dem Tier anpasst, dann ist es, ich sage mal in Anführungszeichen, egal, was das Tier erlebt hat.
Ja, das ob heißt, ich nehme den Punkt, wie es gerade da ist. Das ist der Ausgangspunkt für mich, völlig egal, ob das ein Welpe ist oder ein mittelalter Hund, sage ich jetzt mal, oder ein Hundesenior. Das ist für mich der Startpunkt. Und von da, sozusagen, das hast du so wunderschön gesagt, startet mein Navi und ich sage, ich möchte dahin. Und davon arbeite ich mich kleinschrittig sozusagen vom Startpunkt zum Ziel. Es ist also komplett irrelevant, wie alt der Hund ist, was er erlebt hat. Das, was gerade in dem Moment vor mir ist, ist mein Startpunkt.
Genau, und dann muss ich natürlich gucken. Ich überlege mir ein paar Schritte. Ich muss ja den ganzen Hund beurteilen. Wie ist er von kommuniziert er mit mir? Wie ist seine Körpersprache? Wie reagiert er auf mich, wenn ich ihm Futter hinhalte und so weiter, wenn ich mich ihm nähere? Dann habe ich einen Eindruck, das ist mein Startpunkt, so ist mein Hund jetzt gerade und dann überlege ich mir, welche Schritte kann ich gehen und die sind natürlich bei jedem Hund anders und die werden bei einem Hund, der schlechte Erfahrungen gemacht hat, anders sein als bei einem Hund, der keine schlechten Erfahrungen gemacht hat. Es kann aber zum Beispiel auch sein, es gibt ja auch viele Hunde, die reizarm aufgewachsen sind, also auch im Tierschutz, die haben gar keine schlechten Erfahrungen gemacht. Die haben nur einfach keine Erfahrungen gemacht und deswegen ist alles, was fremd ist, für sie erstmal gruselig. Und es kann sein, dass ich bei denen genauso vorgehen muss, wie bei jemand, der schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und wenn jetzt einer schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann gibt es die einen, die sich zurückziehen oder die versuchen, einfach nur die Situation auszuhalten. Und es gibt die nach vorne gehen. Ja, und das heißt aber nicht, jeder Hund, der schlechte Erfahrungen gemacht hat, beißt auch. Deswegen spielt es, eine untergeordnete Rolle. Es macht natürlich Sinn, wenn ich bestimmte Dinge weiß, dass ich diese Situation erstmal vermeide, damit nicht wieder so ein Déjà-vu kommt. Oh, das kenne ich, hatte ich schon mal, war blöd. Dann versuche ich eben einen anderen Weg zu gehen. Aber wenn ich das nicht weiß, merke ich im Laufe des Trainings, wenn ich schön kleinschrittig vorgehe, dann wird es keine Überforderung, merke ich, wo ich hingehen muss. Also wenn ich aufmerksam bin, brauche ich nicht unbedingt die Vorgeschichte.
Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, wir möchten das gerne machen mit unserem Hund, ist es Voraussetzung oder sinnvoll, wenn man mit dem Hund klickern kann? Also wenn man weiß, wie das Klickertraining funktioniert oder baut man Medical Training nicht über das Klickertraining auf? Wie würde ich denn starten? Also der gute Wille ist da, nur allein, wie starte ich denn?
Dann müssen wir jetzt mal Klickertraining definieren. Also Klickertraining, ich nutze das Wort eigentlich gar nicht, weil ich arbeite mit dem Klicker. aber ich arbeite nicht immer mit dem Klicker. Ich arbeite mit einem Marker, aber auch nicht immer. Also ich gucke halt einfach, was so passt. Ich arbeite positiv, ich möchte keine Strafen einsetzen. Und Klickertraining heißt für mich nicht, dass ich einen Klicker benutzen muss. Ich kann auch ein Lobwort nutzen, ja, oder ich kann einen Zungenschnalzer nehmen. Ich muss nicht den Klicker in die Hand nehmen. Und es ist sogar so, dass ich den Klicker an sich im Training, im Medical Training, ganz selten nutze, weil ich häufig zwei Hände brauche.
Ich muss ja am Hund halt arbeiten oder so.
Genau. Okay. Und ich bin relativ nah am Hund, und wo ich zum Beispiel nie den Klicker einsetze, ist am Kopf, weil das in der Nähe vom Ohr ist und das kann sehr unangenehm sein. Also ich mache mittlerweile kein Maulkorbtraining mehr oder irgendwas in der Richtung mit dem Klicker. Ich habe mir einmal hier neben dem Ohr aus Versehen habe ich auf den Klicker gedrückt. Oh, ich habe fast einen Tinnitus gekriegt. Also da sollte man echt aufpassen. Und früher habe ich immer den Maulkorb und den Klicker in eine Hand genommen und habe dann den Klicker gedrückt. Und das ist aber je nach Hund nicht unbedingt sinnvoll. Also manche, wenn der Kopf sehr groß ist, ist es weit weg vom Ohr und so weiter. Aber ich habe mir angewöhnt, im Kopfbereich gar keinen Klicker mehr zu nutzen. Und ich arbeite sehr, sehr viel mit Markerwort.
Und das heißt, ich überlege mir ein Wort, top, fein,
genau,
irgendwas. Also wahrscheinlich nicht eins, was ich permanent am Tag benutze, sondern es sollte schon ein spezielles Wort sein, weil gut oder so verwendet man ja öfters pro Tag. Aber top, tuck, was auch immer, also irgendein spezielles Wort.
Genau, also die meisten Leute sagen Lobwort. Also man könnte auch Lobwort sagen, das Verstehen ist geläufiger, sage ich mal, als Markerwort, weiß nicht jeder, was mit anzufangen. Aber Lobwort, also ne, ich sage dem Hund, hast du gut gemacht.
Ja, das gibt bei uns den Schumi-Daumen, das ist nämlich nicht der Facebook-Daumen, das ist bei uns der Schumi-Daumen als visuelles Signal halt. Und das heißt, das sollte ich verwenden, wenn ich denn das Medical Training aufbauen möchte, damit ich dem Hund auch immer wieder das Feedback geben kann. Das hast du super gemacht und dafür gibt es jetzt den Keks und wir arbeiten uns kleinschrittig, weil du hattest sehr großen Wert darauf gelegt, dass kleinschrittig gearbeitet wird. Wie sieht denn so eine Trainings... Angenommen, ich möchte meinem Hund, wir müssen jetzt ja noch nicht mal was Medizinisches machen, angenommen tatsächlich, bleiben wir doch mal bei dem Pfote abputzen oder dem Geschirr anziehen. Das ist ja super nah am Hund. Wie könnte ich ihm das denn, wenn ich sage, so ganz geheuer ist dem das offensichtlich nicht, das signalisiert er mir, wie könnte ich denn dann da einsteigen mit dem Training? Such dir aus, Pfote abputzen oder Geschirr anziehen, ist es beides für Hunde, kann, muss nicht, kann aber beides für Hunde unangenehm sein.
Ja, also mein Lieblingssatz immer ist immer, es kommt darauf an.
Klasse.
Also es gibt kein Standardrezept in dem Sinne, aber was einem sehr, also es kommt so ein bisschen darauf an, bleibt der Hund stehen oder ist er eher so einer, der viel rumwuselt? Und da arbeite ich immer erstmal über einen Pfoten- oder einen Bodentarget, also entweder, dass der Hund mit vier Füßen auf irgendwas draufsteht, das kann ein Stepper sein, das kann irgendwie irgendein Pad sein oder sowas, dass die Hunde erstmal lernen, darauf zu stehen, weil ich sag mal, im Endeffekt haben die Hunde meistens im Medical Training nur eine Aufgabe, stillhalten und also entspanntes Stillhalten. Ich möchte einen entspannten Hund haben und er soll einfach stillhalten, egal was ich um ihn herum mache, was ich mit ihm mache. Das ist eigentlich die zu 95% die Aufgabe des Hundes. Und da fange ich ganz gerne über eben diese Kooperationssignale oder Targets an, dass ich ihnen beibringe, entweder mit den Füßen irgendwo drauf zu stehen und da zu warten oder den Kopf zum Beispiel mit dem Kinn aufzulegen.
Und also den Kinn-Touch.
Genau, Kinn-Target, dass sie lernen, den auszuhalten oder den zu halten, egal was ich um sie herum mache, wo ich sie anfasse, womit ich sie berühre und so weiter. Und
also eigentlich möchtest du erstmal, wenn ich das, Entschuldigung, wenn ich dazwischen hake, eigentlich möchtest du nur in Anführungsstrichen, dass der Hund sich ruhig und entspannt verhält. Genau, weil großartig was tun, so Arm hinhalten bzw. Pfote hinhalten, ist ja sowieso Quatsch. Das heißt, wir trainieren, wenn ich dich richtig verstehe, mit dem Medical Training ruhige, entspannte Kooperation mit dem Hund, richtig?
Genau. Und das in verschiedenen Positionen, das kann im Stehen sein, im Sitzen, das kann im Liegen sein oder auch in Seitenlage kann man viele Dinge tun, ne? Krallen bearbeiten, Füße kontrollieren, Bauch irgendwas machen. Man kann auch im Kopfbereich was in Seitenlage eventuell machen. Mache ich nicht so gerne, weil ich immer denke, die ein oder anderen Hunde, wenn sie hier so auf dem Boden liegen, sind sie begrenzt und dann kommt man von oben und macht was am Kopf. Wenn man es gut übt, klar geht es. Manchmal geht es besser eben, wenn sie aufrecht sind. Aber gerade so Füße zum Beispiel, ne, Krallen schneiden, Verband anlegen, kann man super gut in Seitenlage machen. Also im Endeffekt, der Hund soll in einer bestimmten Position entspannt, das ist ganz wichtig, liegen und ich manipuliere ihn. Manchmal gibt es so ein paar Sachen, dass ich sage, wie beim Geschirr zum Beispiel, steck deinen Kopf da durch, dass der Hund schon, steck deinen Kopf in den Maulkorb, weil ich möchte immer diese Dinge, dass der Hund die sich selbst anzieht und ich sie ihm nicht aufdrücke. Ja, das ist für die Hunde viel angenehmer, wenn ich denen das Geschirr hinhalte und sie stecken selber den Kopf durch, als wenn ich hingehe und versuche, das einzufädeln, ne? So ungefähr. Und ansonsten aber stillhalten. Also beim Maulkorb zum Beispiel, die Hunde sollen lernen, in den Maulkorb reinzugehen und zu warten. Und möglichst nie lernen, aus dem Maulkorb rauszugehen, sondern ich ziehe den Maulkorb aus.
Das machst du dann aktiv. Das heißt, sie schlüpfen in Anführungsstrichen aktiv selber in den Maulkorb rein. Du hältst den Maulkorb fest, der Hund kommt und parkt ein. Genau. Aber beim Ausparken bist du sozusagen die Aktive, die den Maulkorb aktiv vom Hund dann sozusagen wegnimmt.
So bin ich zumindest am schnellsten. Also es geht natürlich auch, wenn er selber wieder rausgeht, aber ich versuche, das möglichst so zu trainieren, dass ich den Maulkorb hinhalte, der Hund weiß dann, er muss reingehen, er wartet, weil ich mache dann irgendwas mit ihm und wenn ich ihn wieder raushaben will, dann ziehe ich den aus. Dann lernt der Hund möglichst in Verbindung mit dem Maulkorb eigentlich nur eine Vorwärtsbewegung. Und damit habe ich weniger dieses, dass er dann doch immer wieder rausgeht, wenn ich ihn zumachen will. Wenn er nur lernt, reingehen, da gibt es Kekse. Und dann zieht der Mensch den aus und nie in Verbindung mit dem Maulkorb eine Rückwärtsbewegung. Es geht auch anders, aber ich bin dann einfach viel schneller. Und oft ist es auch im Training so, dass einem das passiert. Wir reden hier über, ich sag mal, fehlerfreies Lernen. Was ist mein ideales Ziel? Was hätte ich gerne? Was aber nicht immer funktioniert. Klar, weil man den Schritt zu groß gemacht hat oder sonst was. Aber wenn ich es schön einteilen kann, dann wäre das der ideale Weg. Und dann wäre ich am schnellsten so weit, dass ich sagen kann, er kann den Maulkorb gut anziehen.
Das war jetzt nochmal der Hinweis mit den kleinen Schritten. Das heißt, wenn wir anfangen mit dem Pfoten abputzen, dem Geschirr anziehen, dem Maulkorb anziehen, fängt das Ganze wahrscheinlich erstmal damit an, dass der Hund einfach nur den Maulkorb zu sehen bekommt, dass ich den vielleicht irgendwo hinlege, dass er das Teil erstmal beschnüffeln kann, dass er das Geschirr, was ich gerne anziehen möchte, einfach nur davor findet und beschnüffeln kann. Das Handtuch, womit ich ihn abputzen möchte, auch einfach mal nur hinlegen und beschnüffeln kann. Und dass dieses Handtuch, ich weiß jetzt nicht, ob das geht, das kannst du vielleicht gerne noch erklären, dass es idealerweise auch immer das gleiche Handtuch ist, mit dem er die Pfoten, ich meine natürlich irgendwann mal gewaschen, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte, ja, dass es eben genau dieses Handtuch ist und dieses Handtuch ihm vielleicht hinterher sogar signalisiert, ja, du bekommst jetzt die Pfoten abgeputzt oder der Maulkorb ihm signalisiert, ja, du bekommst den Maulkorb aufgezogen und das Geschirr ihm signalisiert, ja, wir gehen jetzt spazieren. Das ist tatsächlich dann schon der erste Schritt des Trainings. Nur, dass ich das da hinlege und der Hund sich das anschauen kann, richtig?
Ja, kann ein Schritt sein. Da würde ich nicht zu lange dran bleiben, weil ich ja zum Beispiel, wenn ich möchte, bleiben wir jetzt mal, wir hatten ja eben überlegt beim Geschirr. Also der Hund soll erstmal stillstehen. Bleibt er stillstehen, brauche ich kein Bodentarget, unbedingt ein Pfotentarget. Ansonsten würde ich erstmal trainieren, bleibt da drauf stehen. Dann hat der Hund nämlich auch eine Aufgabe, aktiv auf das Pfotentarget zu gehen, da stehen zu bleiben und nicht einfach nur so, wart mal gerade hier, ne? So ungefähr, das ist für manche Hunde dann schwieriger. So, und dann kann ich eben sagen, okay, ich zeige dir das Geschirr, ich kann das auch in einem ganz anderen Zusammenhang, also wenn die wirklich Angst haben, die Hunde, wo man das in die Hand nimmt und die hauen schon ab, dann macht es zum Beispiel Sinn, wenn sie Futter kriegen, das Geschirr hinzulegen oder das Geschirr auf den Boden zu legen und Kekse reinzustreuen. Wenn sie dir da sich nicht hintrauen, kann man die daneben irgendwo legen, so weit weg, dass der Hund sagt, oh, das ist noch weit genug weg, ist nicht gefährlich, kann ich hin. Was ich nicht so gerne mache, ist so ein Nasentarget da dran oder sowas. weil ich möchte ja, dass der Hund den Kopf da durchsteckt und nicht, dass er die Nase da dran macht. Na, genauso wie jetzt beim Handtuch zum Beispiel, wenn ich dem die Füße abputzen will und der dauernd gelernt hat, wenn ich da mit der Nase dran tatsche, kriege ich Kekse, dann habe ich dauernd die Nase dazwischen, was ich auch nicht will. Na, also der soll schon das Teil sich angucken können und soll keine Angst davor haben, aber dann soll sowohl das Handtuch als auch das Geschirr eher unwichtig werden. Also nicht so, dass er sagt, ich kenne die Aufgabe, wie gesagt, ich schnüffel das an oder ich gehe mit der Nase dran und kriege dafür was, sondern ich bringe den gerade beim Geschirr zum Beispiel relativ schnell bei mit Locken dadurch, dass sie den Kopf durchstecken und nicht eben mit der Nase dran gehen. Und da muss man gucken, es gibt Hunde, da kann man das Geschirr hinhalten. Wenn der Hund von hinten kommt, hier vorne Futter hinhalten und die gehen direkt durch und holen sich das Futter. Oder ich muss mit meiner Hand da durchgehen, dass sie erstmal nur in die Nähe kommen und dann das Futter immer weiter durch, dass sie.
Dann rutscht der Hund hier automatisch mit dem Kopf hinterher irgendwann.
Genau, was aber ganz wichtig ist, dass man nicht hingeht und den Hund mit dem Futter da durchzieht. Also der klebt praktisch mit der Nase dran und ich ziehe das Futter weg, weil das kann die Hunde verunsichern und macht Frust. Wenn ich das Futter an eine bestimmte Stelle halte dann, und der Hund kommt dahin, dann gibt es das da auch. Also nicht, ich halte da, habe das Geschirr in der Hand, stecke meine Hand da durch, der Hund will sich das Futterstückchen holen und ich ziehe das zurück und sage, komm bitte mit hier durch und hier hinten kriegst du es. Ja, dann haben sie gelernt, ich gehe an die Hand und das Futter verschwindet. Und wenn ich einen sehr unsicheren Hund habe, sagen sie danke, ich suche mir eine andere Beschäftigung. Ne? Das heißt, ich halte das Futterstückchen hin und wenn der Hund dahin kommt, ist das das Versprechen, du darfst es hier haben.
Da, wo deine Hand ist in dem Moment, gibt es das Futter. Die Hand bewegt sich nicht mehr weg, die bleibt genau da. Okay.
Dann gehe ich ein Stückchen weniger weit durch und der Hund muss ein bisschen näher kommen, um an das Futter zu kommen. Und nachher kann ich es auf die andere Seite halten und der Hund muss durch das Geschirr durch. Dann kann ich anfangen, das Geschirr zu bewegen, zum Beispiel während der Frist. Und auch hier gehe ich immer wieder hin und ich ziehe das Geschirr aus. Und meistens habe ich ein paar Futterstückchen am Anfang in der Hand. Und mal angenommen, der Hund kann jetzt schon durchgehen, dann habe ich mein Geschirr hier. Hier ist mein Futter, der Hund geht mit dem Kopf da durch und ich gebe dem ein paar Kekse zu essen, mache vielleicht währenddessen mal hier das. Und bevor er den letzten Keks bekommt, ziehe ich das Geschirr wieder aus.
Damit und dann kriegt er noch einen Keks, auch wenn das Geschirr schon ausgezogen ist.
Naja, in dem Moment hat er den letzten, wenn ich das gerade ausziehe. Genau. Okay. Und den kaut er dann noch.
Ja, also, okay, das heißt, das wird das Geschirr oder anders, alles das, was ich an dem Hund manipuliere, ich weiß nicht, ob man das so nennt, aber das ist immer, 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 immer was Positives. Er soll damit was Positives verknüpfen. Also Freude und selbst wenn es vielleicht nicht für ihn unbedingt was super Tolles ist, soll er auf jeden Fall keine schlechten Erfahrungen machen.
Genau, also ich muss immer auf die Körpersprache gucken, dass der Hund nicht irgendwie zurückweicht, zur Seite geht, den Kopf wegdreht oder so. Und das hat man ja ganz häufig, wenn man denen das Geschirr einfach überzieht, dass sie den Kopf wegdrehen. Und ich will, dass sie, ob sie jetzt nachher aktiv den Kopf komplett durchstecken oder die Nase nur reinstecken und stillhalten, während ich dann das Geschirr anziehe, das ist mir egal. Also so habe ich das bei meinem Lagotto-Rüden. Ich halte das Geschirr hin, der steckt die Nase rein und ich ziehe es drüber. Ne, der macht jetzt nicht aktiv bis zum Hals den ganzen Kopf rein, aber dadurch, dass er stillhält, ist für mich klar und er steckt die Nase rein, das ist in Ordnung für ihn. Und dann kann ich halt kleinschrittig dieses Zumachen üben. Eventuell kann ich auch mal einfach nur das Geschirr auf den Rücken legen, ohne es schon direkt den Kopf durchzuhaben. Was auch beim Geschirr wichtig ist, ist dieser Klickverschluss, dass man das im Vorfeld übt, indem man sagt, ich klicke und du kriegst was, also dieser Verschluss klickt zu und du kriegst dafür was zu fressen, weil viele Hunde davor Angst haben erstmal. Und man kann am Anfang diesen Klickverschluss so ein bisschen dämpfen, indem man die Finger da so reinhält in den Verschluss, dass das nicht einfach so zuklackt, sondern man bremst das praktisch und macht dann die Finger auf. Dass das, also man kann das je nach Verschluss auch so zumachen, dass man gar nicht großartig was hört.
Wollte ich gerade sagen, also fast geräuschlos sozusagen.
Genau. Und ich glaube, wenn man das kleinschrittig genug macht, dann ist das nachher für die meisten Hunde kein Problem mehr. Es gibt auch ein paar Hunde, die, ich habe so eine Jack Russell-Hündin, die findet Geschirr einfach blöd, aber die findet alles, was sie an sich hat, blöd. Die mag keinen Mantel anziehen und so weiter. Ich kann das mit der trainieren, dass ich die auf das Target stelle und die das Geschirr anzieht. Aber Alles, was wir bisher gemacht haben, auch mit, ich lasse es dir ganz lange an, du gewöhnst dich dran, wir machen immer tolle Sachen, wir gehen spazieren, wir gehen nur mit Geschirr spazieren, sie liebt spazieren gehen, sie mag es einfach nicht und sie ist immer froh, wenn sie es aus hat. Wie gesagt, ich kann es ihr anziehen, aber sie mag es nicht und das ist, finde ich, es gibt einige Hunde, die das irgendwie ganz komisch finden. Wenn man da lange dran bleibt, kann man da schon einiges erreichen. Wie gesagt, ich kann es ihr ja auch anziehen. Aber das ist nicht unbedingt der Großteil der Hunde. Die meisten haben einfach mit diesem Anziehen ein Thema.
Mit dem Anziehen an sich, aber nicht, wenn sie das Geschirr tragen, dass sie dann noch ein Problem haben.
Ja, und
das
wichtig ist natürlich beim Geschirr, man braucht eins, was gut sitzt.
Ja, das ist halt auch immer was. Da gibt es ja Geschirre, die schimpfen sich Geschirre, aber die sollten besser nicht dem Hund angezogen werden. Und ja, es gibt unterschiedliche Größen. Es gibt für Hunde unterschiedliche Polsterungen. Das heißt, das Thema Geschirr ist eigentlich ein eigenes Interview wert, genau, weil die Geschirre sind so individuell, wie unsere Hunde auch individuell sind. Und nur weil Geschirr A dieser Dogge passt, also ich hatte ja Doggen gehabt, die sind auch im Geschirr gelaufen, heißt das noch lange nicht, dass dieses Geschirr der Wurfschwester passt.
Das genau. Also und man kann sich halt viel Training sparen oder macht es sich leichter, wenn das Geschirr halt nicht zwickt. Ja, ich kann das natürlich bis zum gewissen Grad auch trainieren, du kannst auch mit einem unpassenden Geschirr laufen, aber ja, wenn dann die ganze Zeit auf dem Spaziergang das irgendwo hier so an der Achsel zieht oder sonst irgendwo drückt, dann, das ist genauso wie in gewisser Weise bin ich eingeschränkt, wenn die Hunde in irgendeiner Form Schmerzen oder sowas haben, hat man ja im Training auch, ne? Dann macht es Sinn, erstmal zu gucken, dass man den Hund gesundheitlich gut einstellt und guckt, was ist an Verhaltensauffälligkeiten noch übrig und das trainiert man dann, ja, und nicht schon alles andere im Vorfeld, sondern erstmal macht man störende Faktoren, muss man ausschalten und dann guckt man, was hat man noch übrig.
Jetzt weiß ich schon garantiert, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen sagen, ja, okay, wie schnell funktioniert das denn? Es ist ja leider so, Zeit hat man ja nur so gut wie gar keine mehr. Ich persönlich mag dazu auch nichts sagen, weil auch das wäre schon ein eigenes Interviewthema. Wenn ich mir überlege, für was sich alles Zeit genommen wird, aber für einfach ein entspanntes Anziehen des Geschirrs, ein entspanntes Abputzen der Füße, ein entspanntes vielleicht Bürsten, weil das ist auch eine Sache, das mag auch nicht jeder Hund, nimmt man sich keine Zeit, sondern dann flupp. So, aber jetzt gehen wir mal davon aus, ich meine, gut, die Leute, die Mein Herz bellt, lesen, anschauen, die Interviews sich anhören, die sind schon definitiv fair und freundschaftlich, weil sonst sind die hier komplett falsch. Ja, dennoch weiß ich, dass natürlich das eine Frage ist. Du sag mal, wenn ich das jetzt trainiere, wie lange dauert das denn, bis mein Hund sich entspannt die Füßchen abputzen lässt, bis mein Hund sich das Geschirr und wenn es nur die Nasenspitze ist, die da durchgeht, das läuft. Gibt es da irgendwie eine grobe Zeitrichtung? Kannst du da überhaupt was zu sagen?
Nicht so wirklich. Da kommt wieder die Antwort, es kommt darauf an. Also es kann ganz schnell gehen. Ich habe auch schon zum Beispiel Halti-Training innerhalb von einer halben Stunde mit einem Hund gemacht, so dass ich mit ihm zumindest rausgehen konnte, also dass man das nutzen konnte. Und bei anderen braucht man, ich will nicht sagen Wochen, aber schon ein paar Tage, auch mit dem Maulkorb, kommt immer so ein bisschen darauf an, wieder, was habe ich für einen Ausgangspunkt von dem Hund, wie ist der grundsätzlich, also super ängstlich oder eigentlich, wenn er Vertrauen hat, dann macht er das mit. Dann gibt es immer wieder diese Geschichte, es gibt Hunde, die sind körperlich viel, ich sag mal, sensibler. Ne? Also der typische Labrador, der rennt durchs Dorngestrüpp und mein Lagotto sagt, da kann ich nicht hergehen, weil da sind Brennnesseln auf der Wiese. Oder da riecht es komisch oder so. Und das hat man eben auch beim Anfassen. Es gibt Hunde, für die ist das nicht schlimm. Die merken fast eine Impfung gar nicht und andere, für die geht die Welt unter, wenn man nur, keine Ahnung, einen Dorn rausziehen will oder so. Ne? Und von daher ist es schon mal ganz unterschiedlich. Und es kommt ganz viel darauf an, wie gut kann ich trainieren. Ne? Also wenn ich die Trainingsschritte gut anpasse und weiß, was ich tue, bin ich natürlich viel schneller, als wenn ich es ohne Anleitung irgendwie mache. Das ist auf jeden Fall so. Und es hat eben auch so ein bisschen noch wieder damit zu tun, was habe ich für ein Material und so weiter. Und die andere Geschichte ist auch noch, gerade so Sachen wie Geschirr anziehen, Oder Füße abputzen oder auch das Bürsten und das Scheren. Das sind ja Dinge, die man meistens nicht aufschieben kann. Also es sei denn, ich sage, okay, dann habe ich jetzt halt, muss ich mehr putzen, dann darf mein Hund jetzt erstmal, bis ich es geübt habe, so reingehen. Ja, und wir üben das erst kleinschrittig und dann, wenn wir es gut können, dann putzen wir halt die Füße ab. Ja, oder beim Geschirr ist ja die Frage, gehe ich dann so lange vielleicht mit einem Halsband spazieren oder sowas? Also, ne, ziehe ich es auf jeden Fall immer an? Muss ich es anziehen? Oder Hunde, die einen Maulkorb tragen müssen, wegen Auflagen, die müssen den anziehen. Und dann habe ich nicht unbedingt Zeit zum Üben und sage, dann machen wir halt in der Zeit was anderes. Weil rausgehen, also wenn man Garten hat, okay, dann kann man immer noch sagen, dann lasse ich das jetzt erstmal, wir gehen nur in den Garten, aber ansonsten muss man ja mit dem Hund nur mal raus. Und da sage ich immer, weil damit kann man sich immer wieder kaputt machen. Ne? Wenn ich jetzt sage, wir üben das kleinschrittig, aber dreimal am Tag muss ich es dir trotzdem anziehen, weil wir rausgehen, dann ist das für den Hund irgendwie so ein bisschen ambivalent und er sagt, ja, was denn jetzt? Ja, und wenn ich aber genau das unterscheide, indem ich eine Trainingssituation schaffe, zum Beispiel, wenn wir rausgehen müssen, ziehe ich dir das Geschirr immer an der Wohnungstür an. Und wenn wir Geschirr anziehen üben, gehen wir ins Wohnzimmer, ich setze mich vielleicht auf den Boden. Man könnte auch sagen, ich habe was ganz anderes an, ich mache mir ein anderes Deo dran, was auch immer. Also viele mögliche, so viel wie möglich andere Reize, dass der Hund klar unterscheiden kann, jetzt ist Training. Und jetzt ist ernst. Und ich kann auch zum Beispiel ein ganz anderes Geschirr nehmen. Ich mache das beim Maulkorbtraining sehr gerne, wenn die Hunde einen Maulkorb tragen müssen, dass ich fürs Training einen anderen Maulkorb nehme und erstmal mit dem übe. Und dann, wenn es mit dem gut klappt, nehme ich mir eventuell, bleiben wir bei dem oder ich nehme mir den alten, weil ich nehme zum Maulkorbtraining gerne diese schwarzen, diese Baskerville Ultra, die so große Löcher haben, wo man schön füttern kann. Und ein Hund, der einen Maulkorb braucht, zumindest wenn er gebissen hat, braucht ja meistens einen Metallmaulkorb. Mit denen zu üben ist aber ein bisschen schwierig, weil man nicht so gut die Leckerchen reinkriegt. Also übe ich erstmal mit dem, wo ich gut füttern kann, wenn das gut geht und wir den anderen dann doch noch brauchen. Entweder nur nehmen wir nochmal einen komplett neuen, also einen unbedarften, weil wenn ich den Hund so weit habe, dass er den Maulkorb in den Maulkorb reingehen kann und ich den zumachen kann, brauche ich nicht mehr so viel Fütter. Dann ist egal, wie viel Gitter da drumherum ist. So, oder ich nehme mir dann den alten, den wir bis dahin dann immer irgendwie angezogen haben und trainiere mit dem nochmal. Also ich nehme mir eine Trainingsutensilien, eine Trainingssituation, die ich mir schaffe, also einen anderen Bereich und versuche, das ganz anders zu gestalten. Und da gehe ich dann zum Beispiel, also Geschirr üben wir im Wohnzimmer auf dem Boden, vielleicht mit einem Target anziehen. Wenn wir raus müssen, machen wir das an der Wohnungstür, so wie wir es immer gemacht haben. Möglichst schonend und so, dass es nicht so viel aufheben ist und es für den Hund doch relativ schnell geht, aber komplett getrennt, also anders gestaltet. Und dann kann ich irgendwann, wenn ich in der Trainingssituation im Wohnzimmer so weit bin, dass ich es wirklich anziehen kann, kann ich aus dieser Trainingssituation raus dann spazieren gehen. Dann brauche ich entweder die Situation an der Wohnungstür nicht mehr oder ich bin dann in meinem Training so weit, dass ich sagen kann, jetzt üben wir es in der Küche, dann üben wir es im Schlafzimmer, im Badezimmer und dann gehen wir auch irgendwann an die Haustür und dann ist es oft so, dass ich es da dann eben auch anziehen kann. Und wirklich anders gestalten, weil da mache ich es mir nicht kaputt, mache ich mir mein Training nicht kaputt.
Du hattest gerade den Hinweis gesagt, der Erfolg hängt auch maßgeblich natürlich davon ab, wie gut ich trainiere und wie effektiv ich trainiere. Und es ist leider oftmals ja so, wenn man selber trainiert, man sollte sich wahrscheinlich auf jeden Fall filmen, dennoch ist ein professionelles Feedback immer, immer hilfreich. Und da wäre jetzt meine Frage, bietest du denn, weil ich weiß, das hatten wir ja eingangs gesagt, dass du Training auch für Hundefreunde anbietest, nicht nur für Trainer. Bietest du denn so einen Medical Training Kurs auch online an oder sagst du, nee, online geht es nicht, das geht nur in Präsenz oder wie auch immer? Also, dass man praktisch bei dir professionelle Hilfe erhält, weil man eben diesen Medical Training Kurs für Hundefreunde wohlgemerkt buchen kann. Kannst du da bitte was zu sagen?
Ja, also ich finde, es geht online genauso gut oder Ich bin fast online effektiver, warum auch immer, keine Ahnung, vielleicht weil weniger Ablenkung da ist oder so. Aber ich mache viel mehr Medical Training online in unterschiedlichsten Formen, als ich es präsent mache. Also ich habe mit meiner Modulreihe für die Hundetrainer, dieses Experte für Medical Training, präsent angefangen. Dann kam Corona und dann habe ich es eben online über Zoom gemacht. Und wir machen das dann in Breakout-Sessions, dass dann eben zwei zusammen trainieren und ich die coache. Und dann eben verschiedene Gruppen da sind. Und daraufhin, weil das so gut geklappt hat, habe ich eben auch reine Online-Staffeln gemacht. Ich habe jetzt auch Präsenzstaffeln, wo wir uns dann vor Ort treffen. Aber ich mache da auch viel nur online. Der Nachteil daran ist, es ist ein bisschen schwierig, dann eben eine zweite Person einzuführen, wenn man zum Beispiel Tierarzt üben möchte, dass jemand Fremdes den Hund anfasst. Da muss man sich dann eben zu Hause selber irgendjemand holen. Macht sowieso Sinn, erstmal ein Familienmitglied zu nehmen oder jemand, den der Hund kennt, und dann immer fremder zu werden, ne? Also da ist noch so ein bisschen, da kann ich halt vor Ort sagen, ich weiß genau, was ich mache, wie ich das einführe. Da, bestimmte Dinge gehen natürlich vor Ort viel besser. Aber ich mache das sehr viel. Ich habe zum Beispiel auch so kleine Gruppenstunden. Da sind 3 oder manchmal auch 4 Leute drin. Jeder hat 10 Minuten Trainingszeit. Und dann haben wir ungefähr 1 Stunde, ein bisschen mehr, vielleicht 1,5 Stunden, dass wir uns treffen. So alle 14 Tage. Und da trainieren wir zum Beispiel bestimmte Themen, die jeder hat.
Das ist aber für Hundefreunde. Das ist jetzt nicht nur für Trainer, sondern.
Genau, das ist auch für. Da habe ich teilweise Leute, die schon gut trainieren können, aber auch teilweise Leute, die keine Ahnung haben. Also
ich wollte gerade sagen, das wäre noch eine Frage gewesen. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte, dass wir entspannt zusammenleben und das Medical Training ist eben so viel mehr als nur dieses Medical. Es ist eben das, ich nenne es jetzt einfach mal Berührungstraining, weil Berührung ist eben immer was, was nicht jeder Hund gerne mag. Ich möchte das gerne lernen, aber ich bin, wie sagt man so schön, ein komplett unbeschriebenes Blatt. Ich weiß nicht mal, was Klickern oder Markerwort ist, dann bin ich bei dir aber auch richtig. Das heißt, ich muss kein Grundwissen mitbringen, sondern ich kann auch einfach als Hundefreund, der sagt, das finde ich eine tolle Sache, bei dir einsteigen. Oder wenn du sagst, was bringst du denn schon mit? Und jemand sagt, ja, ich kann schon dieses, jenes. Wir wissen schon, was Target-Training ist. Wir wissen schon, was der Kind-Touch ist. Das und das und das. Dann sagst du, okay, dann kommst du eben eher in diese Gruppe. Das heißt, du setzt die Leute einfach in Anführungsstrichen so zusammen. Also Hundefreund ist Hundefreund und Trainer ist Trainer. Das ist die... Nein, Hunde... Bitte, bitte, klär mich auf.
Die können auch von mir aus alle in einer Gruppe sein. Also bei diesen Online-Gruppen zum Beispiel ist es ja so, jeder hat 10 Minuten Trainingszeit. Der trainiert, die anderen gucken zu und ich gucke, was braucht der jetzt gerade. Also wir machen nicht alle dasselbe. Der eine macht vielleicht Zähneputzen, der andere macht Maulkorbtraining oder sonst irgendwas. Das ist für mich kein Problem, da kann ich switchen. Das heißt, ich habe die auch zusammen in einer Gruppe und das ist auch ganz schön. Dann können die, die noch nicht viel Ahnung haben, eben auch bei den anderen zugucken und da sehen, was da schon geht. Oder jetzt bei meiner, ich habe ja gestern und vorgestern wieder eine Einser-Staffel oder ein Einser-Modul angefangen mit einer neuen Staffel von dem Experte für Medical Training. Da waren auch Leute mit ganz unterschiedlichem Niveau. Also es sind alles Hundetrainer gewesen, aber eben manche, die erst angefangen haben und manche, die schon viele Fortbildungen auch gemacht haben. Und die sind halt alle unterschiedlich, aber das funktioniert sehr gut.
Kann ich denn auch beispielsweise, wenn ich jetzt in Anführungsstrichen, mein Trainingswunsch wäre eben Geschirr anziehen. So, das heißt, ich könnte mich dann auch bei dir melden und sagen, Nicole, ganz ehrlich, das Pfötchen abputzen funktioniert, mein Hund ist entspannt, alles andere funktioniert, aber Geschirr anziehen scheint eine Baustelle zu sein. Dann sagst du, alles klar, Anja, dann trainieren wir jetzt gezielt Geschirr anziehen, richtig?
Genau. Ich habe nicht so viele Termine, wo ich das machen kann, weil mein Kalender ziemlich voll ist. Das heißt, das ist schon immer ein bisschen eingeschränkt, aber prinzipiell ja. Und das ist das eine, dass ich eben mit Leuten ganz spezielle Dinge trainiere oder ich mache auch Einzeltraining, dass wir ganz bestimmte nur zum Beispiel, ich muss meinem Hund Augentropfen geben, das geht nicht, dass wir nur das üben. Oder ich habe auch viele, die sagen, ich möchte gerne so grundlegend was machen, weil für mich ist eigentlich immer wichtig, wenn ich nichts Spezielles trainieren will, dass man eine Grundlage trainiert. Das ist für mich, der Hund muss Ruhe halten können. Ich trainiere gerne 2 Targets oder 3, sagen wir mal. Also ein Boden-, ein Pfoten-Target, ein Kinn-Target und eine Seitenlage. Ne? Und dann sollte der Hund sich in diesen Positionen überall anfassen lassen. Ich sollte ihn mit möglichst verschiedenen Gegenständen berühren können und unangenehme Reize sollte er aushalten. Also mal ein Zwicken oder ein Pieksen oder sowas wie Alkohol, was eben kalt ist und nass oder komisch riecht. Ne? Das braucht man ja immer mal. Und wenn er dann vielleicht zum Beispiel noch sich von fremden Menschen einfach mal anfassen lassen kann und entspannt auf dem Tisch stehen kann, dann habe ich schon so viele Grundlagen trainiert, dass es dann, ich sage mal, eine normale Tierarztuntersuchung nicht mehr so ein Thema ist. Ich muss das nicht speziell üben. Oder wenn der gelernt hat, dass ich ihn anfassen kann, dann kann ich auch mal sein Ohr gucken oder sowas. Klar muss ich da nochmal gezielt diese Griffe üben, aber die Grundlagen sind da. Und wenn er gelernt hat, sich anfassen zu lassen und mit Gegenständen berühren zu lassen, irgendwie Alltagsgegenstände, Kugelschreiber, Kochlöffel, keine Ahnung was, dann ist das Stethoskop nachher gar kein Thema, weil das ist dem Hund egal, womit ich ihn dann berühre, weil ich ihn schon mit 20 verschiedenen Gegenständen berührt habe, es sei denn, er hat irgendwie ein schlechte Erfahrung mit der Spritze gemacht. Das ist nochmal was anderes. Aber grundsätzlich habe ich damit schon eine gute Grundlage und dann gehen viele Dinge nachher ganz einfach, wie Krallen schneiden oder sowas. Ja, wenn der in der Seite liegen kann, ich kann ihn anfassen und mit Gegenständen berühren, kann ich nachher auch Krallen schneiden üben. Das ist dann nur noch ein kleiner Schritt. Und das mache ich halt in anderen Kursen. Da habe ich auch Online-Kurse für, wo diese Grundlagen erarbeitet werden. Und ich arbeite im Moment an einem neuen Grundkurs, der wirklich nur speziell für, oder neuen Online-Kurs, der nur speziell für diese Grundlagen gedacht ist. Und wo im Prinzip auch Live-Training dabei sein wird, also über Zoom und so weiter, damit man einfach diese Grundlagen hat, wenn man jetzt kein spezielles Thema hat. Ne, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, wenn jemand ein spezielles Thema bearbeiten will, dann kann ich das aber entweder im Gruppen- oder Einzeltraining auch machen. Nur meine Zeit ist dann manchmal ein bisschen begrenzt. Das heißt, muss man immer gucken, manchmal muss man ein bisschen warten. Und wenn es was Akutes ist, Einzeltraining ist irgendwie immer möglich.
Jetzt habe ich eine Frage. Wir hatten ja eingangs gesagt, oder beziehungsweise du hattest uns ja eingangs erklärt, es wäre schön, wenn der Hund auf einem Bodentarget, völlig egal was das ist, ruhig stehen kann. Ein Target sollte ja irgendwann vielleicht auch mal abgebaut werden, im Idealfall. Wie ist es aber, wenn jetzt jemand sagt, du Nicole, bei aller Liebe, das funktioniert super zu Hause, ich konnte das Target auch abbauen, aber zum Tierarzt würde ich es gerne mitnehmen, das gibt uns allen Sicherheit. 2 Fragen dazu. Wie ist deine Erfahrung, sagen die Tierärzte, ey, jetzt nimm mal das Ding da weg? Und ja, ist halt so, ne? Wie reagieren die, wenn du da kommst und sagst, ja, ich habe hier Medical Training gemacht und das läuft bitte so und so. Und was würdest du den Leuten raten, wie sie dann, wenn der Tierarzt tatsächlich sagen sollte, nee, das kommt hier nicht in Frage, wie sie argumentieren sollen? Weil oftmals, das ist einfach so, Leute, die fair und freundschaftlich mit ihrem Hund umgehen, werden im schlimmsten Fall belächelt und dann kommt der Tierarzt und sagt, nee, das gibt es bei mir nicht, also die Kinkerlitzchen kannst du dir sparen. Und schwupp fällt der Zweibeiner in sich zusammen, schwupp fällt der Vierbeiner in sich zusammen. Und das ganze Medical Training, jetzt nicht missverstehen, weil ich habe gehört, du machst es auch für Katzen, aber war in dem Moment für den Hund zumindest, für die Katz, was würdest du dazu sagen?
Ja, das ist auch noch so eine Baustelle und auch da, das ist für mich ein Thema, an dem ich arbeite, die Tierärzte damit einzubeziehen. Man muss den Tierärzten zugutehalten, im Studium lernen die sowas nicht. Also jetzt so langsam kommt das. Es gibt mittlerweile an allen Universitäten eben auch schon mal Vorlesungen zu Medical Training und Verhalten. Als ich studiert habe, habe ich von Verhalten und Training nichts gelernt. Also das habe ich mir alles im Nachhinein beigebracht. Und man lernt da, wie man möglichst schonend für einen selbst und die Umwelt ein Tier fixieren und behandeln kann. Aber wie es dem Tier dabei geht, da wird kaum Augenmerk drauf gelegt. Das heißt, die Tierärzte lernen das einfach nicht. Das ist nicht in ihrem Bewusstsein drin. Und man muss ihnen zugutehalten, die haben teilweise einen sehr stressigen Alltag. Und wenn dann irgendjemand kommt und was anderes macht, was ja dann unter Umständen auch ein bisschen dauert und bringt ihren Rhythmus durcheinander, dass sie dann unter Umständen sagen, wenn sie nicht so aufgeschlossen für Neues sind, will ich nicht. Ich habe auch da mittlerweile einige Dinge. Also im Oktober darf ich vielleicht wahrscheinlich einen Vortrag halten für Einstieg ins Medical Training. Also wie kann ich das im Alltag in der Praxis umsetzen und für Leute, die oder für Tierärzte, die sich damit noch nie beschäftigt haben.
Also Praxis meinst du jetzt tatsächlich Tierarztpraxis, nicht das die
genau.
Praxis?
Genau, okay. Die Tierarztpraxis. Also ne, vom Alltag her passt das manchmal eben da nicht so ganz rein. Und dann muss man denen auch noch zugute halten. Viele trainieren das Medical Training, ich sag mal, zu nett. Das passt zu Hause, wenn man ganz vorsichtig ist und nicht zu tief atmet, dann kann der Hund schön stillhalten. Aber ich muss Medical Training so trainieren, dass es eben auch unvorhersehbaren Situationen standhalten kann. Erst dann kann ich es wirklich einsetzen. Ja, wenn ich das ganz vorsichtig mache und ich mache eine falsche Bewegung und der Hund sagt nein, und ich weiß aber, dass ich die nicht machen darf und achte darauf, dann wird es für den Hund in der Praxis nicht funktionieren.
Weil also ich würde zu Hause unter realen Umständen sozusagen, ja, also zu Hause nicht in Anführungsstrichen in Watte packen und nicht, genau, atmen, sondern weil das bringt ihn in der realen Tierarzt-Situationen dann wahrscheinlich nicht, nur, dass ich das richtig verstanden,
ja,
habe.
Ja. Aber nicht am Anfang vom Training. Also nur der Trainingsplan oder das Training an sich ist dann nicht zu Ende gedacht. Ja, ich übe das nur ich alleine, kommt eine andere Person, funktioniert es vielleicht nicht. Das ist dann ein Trainingsfehler. Ich habe das alles nicht berücksichtigt und dann kann ich nicht erwarten, dass es funktioniert. Wenn ich das mit dem Hund nur zu Hause übe und nie auch mal woanders hingehe oder das irgendwo draußen in einer anderen Umgebung mache und nie einen anderen Menschen einbeziehe. Es gibt Hunde, da funktioniert das. Also bin ich auch immer wieder erstaunt selber, wie viel dann doch in der Praxis geht, wenn man es oft genug macht. Aber wenn es nicht funktioniert, dann sollte man auch nicht sagen, Mist, jetzt war alles umsonst, wie du gesagt hast, für die Katz, sondern es lieber als Hinweis sehen, wo noch Potenzial ist, was ich noch üben muss. Ne, also für mich als Halter jetzt einfach. Und wichtig ist, dass ich möglichst, genauso wie wenn ich zum Beispiel für eine Hundeführerscheinprüfung Sitz, bleib 2 Minuten, 30 Schritt entfernt übe, dann übe ich das auf 5 Minuten und 40 oder 50 Schritt entfernt, damit es in der Prüfung mit diesem Ding passt. Es macht ja keinen Sinn, immer nach 2 Minuten, 30 Schritt genau aufzuhören. Dann ist es nicht sicher trainiert. Und vielleicht noch mit ein bisschen Ablenkung, es läuft einer vorbei oder was auch immer. Je schwieriger ich es mache oder mehr mache im Training, als ich es nachher in der Praxis brauche, umso sicherer funktioniert es. Das also heißt, meistens liegt es am Trainingsfehler.
Wollte ich gerade sagen, das heißt, ich brauche tatsächlich, so wie du das auch schon eingangs gesagt hattest mit dem Navi, nicht nur einen Startpunkt und das Ziel fest definiert, sondern das Ganze sollte auch tatsächlich alltagstauglich sein. Das heißt, wenn ich jetzt an Punkt 5 bin und sage, boah, das klappt alles super, dann sollte ich mir aber auch gut überlegen, ob das der Punkt 5 von 5 ist oder ob das der Punkt 5 von 10 ist. Das heißt,
oder von 500.
Oder von, ich wollte jetzt da draußen niemanden frusten. Aber, ja. Nein, aber das ist, ja, aber das ist halt so, ne? Wenn ich alles mit meinem Hund machen kann, dann ist das wunderbar. Bitte nicht missverstehen, das ist ein Träumchen. Fakt ist aber, ich bin kein Tierarzt. Das heißt, wenn mein Hund medizinische Unterstützung benötigt, muss das auch eine andere Person in einem anderen Umfeld machen können. Und deswegen sollte man versuchen, dass eben, wie du ja auch schon sagtest, wichtig wäre oder schön wäre es auch, wenn halt eine zweite Person, eine Fremde, erst eine Bekannte und dann vielleicht eine fremde Person mal kommt. Das heißt, der komplette Trainingsaufbau, wie das denn auszusehen hat, was denn alles trainiert werden sollte, das lernt man bei dir aber in den Online-Kursen auch. Also ich denke mal, das ist ja dann was man von dir auch sozusagen als, ja, ich sage mal so gerne, als Leitplanke, als Richtschnur heran an die Hand gegeben bekommt, damit man eben nicht sagt, super, ich kann alles und hinterher kommt raus, ach nee, die Punkte habe ich vergessen. Also das heißt, das würdest du dann natürlich schon sagen,
also ja, in den Online-Kursen geht es immer so weit, weil das ja auch für zu Hause ist, dass die Leute das zu Hause üben. Da steht zwar auch immer dann auch an anderen Orten, das heißt, geh mal woanders hin und mit anderen Personen. Also das ist schon auch immer der Hinweis. Aber diese Geschichte, das jetzt speziell, wenn der Hund Angst in der Tierarztpraxis hat, das muss man dann im Einzeltraining machen. Das ist dann schwierig, ne? Das kann man nicht. Und aber auch jetzt nochmal ein Hoffnungsschimmer. Und ich kenne ganz, ganz viele Fälle, wo man nur zu Hause trainiert hat und es klappt in der Praxis. Also das heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Nur wenn es nicht klappt, dann liegt es daran, dass man das, was man gerade jetzt verlangt vom Hund, nicht trainiert hat. Und dann nochmal zu den Tierärzten. Wenn ich jetzt jemanden habe, also wenn ich weiß, mir ist das wichtig und ich habe das mit meinem Hund geübt, weil der hat eben ein Thema beim Tierarzt, dann würde ich im Vorfeld fragen, ob das für die Tierarztpraxis in Ordnung ist, dass ich das so und so machen möchte. Und wenn die im Vorfeld schon sagen, nein, dann muss ich für mich überlegen, ist diese Tierarztpraxis jetzt wichtig, weil es ein Spezialist ist oder irgend sowas, ne? Oder geht es nur um eine Impfung und suche ich mir dafür nicht eine andere Praxis? Dann muss man halt wirklich auch sagen, dann nehme ich das für mich in Kauf und suche eine Praxis, fahre vielleicht auch ein bisschen weiter oder sowas, wo man das dann eben umsetzen kann. Und wenn ich denn in die Praxis komme, ich sage immer, wenn es ein Notfall ist, okay, dann ist es so. Ne? Dann kann man nichts dran machen. Aber ansonsten, wenn ich jetzt in der Praxis stehe und ich merke, das läuft hier nicht so, wie ich das haben will, dann ist es in meiner Verantwortung, mein Tier zu schützen und zu sagen, Entschuldigung, ich gehe nach Hause. Und dann breche ich das einfach ab und dann gehe ich. Also wie gesagt, immer dann berücksichtigen, braucht mein Tier jetzt gerade eine Notfallversorgung oder wie gesagt, geht es nur um eine Impfung oder um einen Routinecheck oder sonst irgendwas. Da kann ich immer noch sagen, nein. Aber wichtig ist, dass man es kommuniziert und nicht in die Praxis kommt, ohne dass die Praxis das vielleicht auch weiß, sein ganzes Material auspackt und sagt, so, ich will das aber jetzt hier so machen und dann den Tierarzt praktisch vor vollendete Tatsachen stellt und sagt, stopp, und wir müssen so und Sie müssen so. Also es kommt immer nicht gut an, wenn ich jemandem, der gerade noch in einem Praxisstress ist, sage, wie er seine Arbeit machen soll. Ne, es geht immer, kommt immer darauf an, wie kommuniziere ich das, wie bringe ich das rüber. Und wenn ich das beim Terminausmachen schon erwähne, dass ich sage, ich habe das trainiert und ich möchte gerne und ist das möglich, was auch zum Beispiel viel bringt, habe ich auch einige bei mir in den Kursen, die fahren in die Praxis, um zu üben.
Also ohne, dass der Hund behandelt wird.
Genau. Und dann kann man nämlich genau das machen, was gerade geht. Und wenn man nur sagt, ich brauche einen leeren Raum, ohne dass da jemand ist und ich möchte da erstmal üben, dass der Hund entspannt sein kann, vielleicht auf sein Pfotentarget gehen kann und wir gehen wieder nach Hause. Oder der Tierarzt kommt nur mal rein und gibt einen Keks oder so, dass man auch da einen Plan hat, wie kann ich Stück für Stück vorgehen. Und natürlich ist es nur begrenzt möglich, dass man das einfach so macht. Aber ich würde mal sagen, Praxen, die da einigermaßen aufgeschlossen sind, wird niemand was dagegen haben. Entweder wenn ich es in der Mittagspause mache und keinen störe, wenn das geht, oder wenn ich es bezahle. Das heißt, ich bezahle eine Konsultation und sage dem Tierarzt, wir brauchen, keine Ahnung, 10 Minuten, Viertelstunde. Und ich bezahle eine normale Untersuchung im Prinzip, ohne dass er was macht oder nur das macht, was ich ihm sage. Dann wird da keiner was dagegen haben. Dann mache ich einen ganz normalen Termin. Der Tierarzt muss ja auch irgendwo seine Kosten decken. Ne? Wenn da mal einer kommt, sagt mit Sicherheit keiner was. Aber es macht ja Sinn, dass es viele Leute tun. Und wenn jetzt viele Leute kommen, irgendwo muss der ja auch seine normale Termine unterbringen. Und dass man dann eben sagt, ich bin bereit, das zu bezahlen. So eine Konsultation kostet je nachdem 25 € oder so, je nachdem, wie lange man da ist, kommt so ein bisschen drauf an. Ich weiß gerade jetzt auswendig nicht, wie der Bruttopreis ist, aber irgendwas zwischen 20 und 30 Euro wird man dafür bezahlen. Und wenn es mir das wert ist, dass ich sage, ja, und ich will das jetzt genau üben, dann würde ich sagen, wird kaum einer was dagegen haben. Und ansonsten gibt es eben viele Möglichkeiten in der Pause. Mittagspause, nach der Sprechstunde oder irgend sowas mal noch. Oder nach der Sprechstunde, okay, die wollen nach Hause. Aber irgendwie, ja. Oder wenn OP-Termine sind oder so, dass man Teile von der Praxis vielleicht mal dafür nutzen kann. Man muss einfach fragen. Und wie gesagt, wenn es gar nicht geht, würde ich sagen, ich fahre nach Hause.
Also im Hundetraining, wenn ich jetzt eine Schulstunde normal als Schüler in einer Hundeschule buche, die muss ich ja auch bezahlen. Genau. Ja, also das ist ja jetzt nicht, wo man sagt, naja, aber eigentlich soll der Tierarzt ja nichts machen. Nee, so darf man es nicht sehen. Es findet Training statt. Findet Training statt und wenn man sich selbst unsicher ist, ob man denn da alles richtig macht, kann man vielleicht sogar noch einen Trainer, der auch mittels positiver Verstärkung trainiert, der vielleicht bei dir eine Ausbildung gemacht hat, schlicht und ergreifend als Support mitnehmen.
Ja, natürlich.
Das ist einfach was. Also wenn man das möchte, wenn man seinem Hund da Support bieten möchte und man selber vielleicht auch noch ein bisschen Unterstützung braucht, Leute, macht das. Sprecht mit eurer Tierklinik, mit eurem Tierarzt, ob das machbar ist. Wenn prinzipiell das abgelehnt wird, ja, gebe ich Nicole recht, dann sucht euch bitte was anderes und sagt, ich möchte gerne das trainieren. Und dass man das einfach bezahlen muss, ja, das ist eigentlich selbstverständlich. Ich habe jetzt noch zwei Fragen, beziehungsweise ich habe selber ja zwei Hunde. Der Pöppi trägt einen Maulkorb, wenn er irgendwo hingeht. Mhm. Das heißt, der Tierarzt ist ja per se schon mal geschützt, dass da nichts passieren kann. Mhm. Und die Netti, die heißt nicht umsonst Netti, weil die einfach wirklich nur nett ist, die steht da wie sagt man immer, ein Kalb, das zur Schlachtbank geführt wird. Das ist schlimm. Das heißt, sie tut überhaupt nichts und lässt alles über sich ergehen. Mhm. Beides nicht gut. Auch wenn dem Tierarzt beide mal überhaupt nichts passiert. Das heißt, meine persönliche Frage wäre jetzt, das Medical Training basiert ja darauf, dass ein Hund ruhig irgendwo steht. Und ich habe mal in der Ausbildung gelernt, wenn man sich irgendwie ruhig verhält, dann ist man auch deutlich stressfreier, weil man eben Ruhe hat. Und dieser schöne Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft, der stimmt. Das heißt, auch wenn ich weiß, dass dadurch, dass ich entweder dem Pöppi den Maulkorb aufsetze oder aber die Netti wirklich nichts tut, der könntest du wahrscheinlich alle vier Beine amputieren und der Hund würde nichts tun, heißt das nicht, dass der Tierarztbesuch gut ist, sondern auch dann ist Medical Training wirklich super, weil ich meinen Hunden durch die Ruhe, die die gelernt haben, Sicherheit und Entspannung bieten. Ist das richtig?
Genau. Also es geht ja, wir haben ja gesagt, wir hätten gerne einen entspannten Hund und wenn die Netti da so steif steht, dann ist sie nicht entspannt. Das heißt, sie hat auch genauso Angst und jeder Hund drückt das anders aus. Das kann sein, sie frieren ein, das kann sein, genau, sie zittern, das kann sein, sie hampeln rum und wollen weg, das kann eben sein, sie gehen nach vorne und beißen. Und was es auch gibt, was viele fehlinterpretieren, ich sage jetzt mal, ohne Schublade vielleicht so aufzumachen, der typische Labrador, der sich wie Bolle freut, das ist auch Stress. Also
das ist eins von diesen vier Fs, ne? Fight, Fiddle, Freeze oder Flirt. Das wäre dann das Flirt, dieses das übertriebene.
Genau, und das ist auch nicht das, was wir wollen. Das heißt, wir wollen einen entspannt, ruhigen Hund haben. Und was du auch so ein bisschen jetzt angesprochen hast, was ich genauso wichtig finde, über andere Sachen zu helfen. Also zum einen, ich selber muss entspannt sein. Das ist manchmal leichter gesagt als getan, weil wenn ich entspannt bin, kann ich nicht von meinem Hund erwarten, dass er entspannt ist, wenn ich aufgeregt bin. Das heißt, ich muss genauso viel an mir arbeiten und überlegen, wie kann ich es schaffen, dass ich mich nicht aufrege oder gestresst bin und dem Hund eine Stütze sein kann. Und dann kann man eben auch unabhängig jetzt von diesen Trainingstechniken gucken, wie kann ich den Hund entspannen. Und was ich da super gerne nutze, sind die Tellington-Elemente. Also Körperbänder.
Und Tellington-Touch, nur einmal kurz eingeworfen, das ist dann das, genau. Tellington-Touch.
Okay. Genau, Körperbänder kann man nutzen und man kann diese Tellington-T-Touches nutzen, die streichende, kreisende Bewegung sind. Das würde jetzt wieder zu weit führen, können wir auch wieder ein eigenes
Interview. Sogar dann können wir auch ein eigenes Interview.
Genau, aber damit kann man auch schon mal unabhängig vom Training, das heißt, ich habe eine Situation, die ich jetzt nicht trainiert habe, ich muss mit meinem Hund zum Tierarzt, und bin aufgeregt, weil er krank ist oder was auch immer, ich nicht weiß, was er hat und wir müssen jetzt was gucken und wir haben es nicht trainiert und die Leute sind auch in der Praxis nett und gehen auf den Hund ein, aber er hat trotzdem Angst. Und da kann ich ihm helfen, wenn ich entspannt bin, dass ich ein Ruhepol bin und dem Hund Sicherheit gebe und nicht zusätzlich auch hektisch bin. Und zum Beispiel ein Körperband anziehen, T-Touches machen, hilft den Hunden total, sich zu entspannen. Ne, unabhängig davon, wie gesagt, dass ich diese Situation vielleicht trainiert habe oder nicht. Wenn ich merke, da ist Stress, kann ich damit helfen. Ich kann über Aromatherapie arbeiten, konditionierte Entspannung. Also das ist sowas, was ich eben außenrum noch machen kann, zusätzlich zum
Zusätzlich. Mhm.
Genau, und was auch immer sinnvoll ist, wenn ich merke, ich kann dem Hund damit helfen. Warum nicht?
Nicole, an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank für das wirklich super informative Interview. Jetzt meine Standardfrage: Hast du persönlich denn noch was, was dir auf dem Herzen liegt, wo du sagst, das möchte ich gerne noch loswerden? Sei es was als Anregung zum Nachdenken, als Hinweis, dann bitte lass es unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gerne wissen.
Ja, eben dieses, den Umgang im Alltag, also den Hund wahrnehmen und das respektieren, wenn der Hund Stress mit irgendwas hat. Also, und vor allen Dingen nicht überlegen, wie kann ich das abstellen? Also wenn ich einen Hund habe, der beim Tierarzt vielleicht beißt oder mich auch beißt, weil ich, keine Ahnung, eine Zecke wegmachen will oder irgendwo was gucken will, also der sagt mir, stopp, das ist mir zu viel, dass man nicht im Kopf hat, der soll damit aufhören. Oder der soll mal stillhalten, wenn ich ihm die Augentropfen reintun will. Also nicht dieses, der Hund soll sich verändern, sondern ich muss an mir was verändern. Ich muss das erstmal registrieren. Der Hund sagt nur, Hilfe, mir ist das zu viel, du bist mir zu nah, auf welche Art und Weise auch immer. Also was wir eben hatten, mit Einfrieren, mit nach vorne gehen, mit was auch immer rumhampeln. Und dass man erstmal respektiert, das ist jetzt zu viel für den Hund und das eben auch sieht. Manche sehen das nicht, dass das für den Hund zu viel ist und denken, warum tut er das jetzt? Ne? Und nicht dieses im Kopf haben, der soll das aufhören. Der Hund soll nicht mehr beißen oder der soll jetzt endlich mal stillhalten.
Selbst wenn man im Hintergrund hat, ich will ihm doch nur helfen.
Genau. Wir können, Bob Bailey hat immer so schön gesagt oder sagt immer so schön, wir können das Verhalten unseres Gegenübers nicht verändern. Wir können nur unser eigenes Verhalten verändern. Und dadurch, dass wir was anders machen, anfangen zu trainieren, Rücksicht nehmen, in dem Moment wird auch der Hund sein Verhalten verändern. Der wird sich verändern, aber nur, wenn wir nicht sagen, du musst dich verändern, sondern erstmal annehmen, okay, wir haben ja ein Thema, wir müssen hier an irgendwas, wir müssen hier irgendwas ändern, aber ich kann nur mich verändern. Also ich mache was anders und dann wird auch der Hund sich ändern. Also immer im Kopf haben, zum einen nicht etwas Unangenehmes, also eine blöde Situation, ein Verhalten, was ich nicht haben will, abstellen, weil das kann ich nur über Strafe, wenn abstellen, sondern dem Hund überlegen, wie soll der Hund sich verhalten? Was will ich als Alternative haben? Ich will keinen Hund haben, der mich beißt, sondern eben, ich will einen entspannten Hund haben. Das brauche ich erstmal und dass ich dann eben sehe, wie gesagt, wenn der Hund mir sagt, Hilfe, mir ist das zu viel. Und dass ich überlege, was muss ich anders machen, damit der Hund entspannt sein kann. Und dann ist alles gut.
Das war ein wirklich wunderschönes Schlusswort. Also da freue ich mich sehr drüber, weil das hat auch mir aus dem Herzen gesprochen. Und an dieser Stelle herzlichen Dank. Und ich überlege mir schon so 2, 3 Themen, die wir angesprochen haben, wo wir schon gesagt haben, oh, da könnten wir auch noch ein Interview zu machen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du noch mal die Zeit dazu findest. Und an euch da draußen, wie gesagt, alles, was Nicole angesprochen hat, die Infos zu den Seminaren, zu den Online-Kursen, das findet ihr alles unter dem Video. Sie hat natürlich auch eine eigene Videoseite. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr das Angebot auch für euren Hund, es ist nicht nur was ihr für euch tut, nein, ihr tut das gemeinsam für euren Hund, annehmen würdet. Und an dieser Stelle sage ich jetzt heute Tschüss an euch da draußen. Wir sehen uns wieder. Und an dich, Nicole, ganz lieben Dank, dass du heute da warst.
Danke, dass ich da sein durfte. Hat mir Spaß gemacht. Und auch an alle. Tschüss, bis vielleicht mal bald.